Radio 1. 12 Uhr mittags. Das Filmmagazin. Mit Knut Elstermann.
Ja, und wir wollen Ihnen auch heute, vielleicht sogar gerade heute, schöne, sehenswerte Filme empfehlen. Zum Beispiel zwei Biopics. Zum weitesten Sinne trifft dieses Genre hier zu, nämlich einen Film über Eisenstein, der nach Mexiko fuhr, der große Filmregisseur und damit sich selbst auch neu entdeckte, ein ganz neues Leben begann. Und ein Film über Steve Jobs, über das digitale Genie. Wie hat dieser Mann seine eigenen Produkte angepriesen und sich vielleicht gleichzeitig in diesem Falle auch inszeniert? Auch das kann man jetzt im Kino sehen. In der zweiten Stunde dann erwarten wir das Team der Tragikomödie Alki Alki. Man kann ihm auch mit heiteren Mitteln von einer Tragödie erzählen, eben vom Alkoholismus. Aber selbstverständlich werden wir Sie stündlich über das informieren, was wir aus Paris aktuell erfahren. Und damit hallo und herzlich willkommen zu 2 Stunden Kino im Radio. Zwei merkwürdige Biopics, im weitesten Sinne Biopics, habe ich Ihnen angekündigt für diese Sendung. Über das erste reden wir jetzt. Das heißt auch schlicht und einfach, Steve Jobs ist eben ein Film über den digitalen Revolutionär. Wir haben uns überlegt, wer kann diesen Film am besten besprechen? Ein Mann, der sich bestens auskennt im Apple-Imperium, der alle Bücher gelesen hat über Steve Jobs, eben auch die zugrunde liegende Biografie. Ich freue mich sehr, dass unser Computerexperte heute unser Gastkritiker ist, Daniel Finger. Hallo Daniel, schön, dass du da bist.
Hallo Knut, ich freue mich sehr. Ich fühle mich geehrt, dass ich das machen darf.
Ich weiß, aber du hast nicht lange gezögert, als ich dich angerufen habe. Genau. Hast dich gefreut, den Film auch anzusehen. Und wir sollten vielleicht erstmal beschreiben, was Danny Boyle eben zusammen mit seinem grandiosen Drehbuchautor Aaron Sorkin da gemacht hat. Denn es ist eben nicht so eine Geschichte, ich werde geboren und dann bin ich schon ein junges Genie und irgendwann muss ich dann sterben. Sondern er hat ja einen magischen, wichtigen Augenblick, beziehungsweise 3 Augenblicke gewählt im Leben des Steve Jobs.
Es ist fast so eine Aneinanderreihung von 3 Kammerspielen, möchte man fast sagen, mit einem ganz, ganz ähnlichen Setting. Es geht um Produktpräsentationen. Also er hat eingefangen, 3 Momente im Prinzip, kurz bevor Steve Jobs vor Hunderten von Leuten seinen aktuellen Traum und seine aktuelle Vision und vielleicht auch sein Ticket in eine bessere Zukunft vorstellt. Das eine ist der erste Apple Macintosh. Heute ist es so ganz normal, dass man einen Mac benutzt. Damals war das ein fast schon mythologisches Gerät, kann man sagen. Jahre haben die Leute drauf gewartet. Das zweite ist dann, nachdem Steve Jobs schon bei Apple rausgeflogen war, versucht hat, das Apple so richtig heimzuzahlen. Seine Firma hieß ja auch Next Computer, also um das nächste große Ding zu machen. Und auch diese Maschine nach ein paar Jahren Entwicklung sollte enthüllt werden. Und das dritte ist dann, das weiß man auch sozusagen, weil Steve Jobs ja nun durch alle Feuilletons getrieben wurde in den letzten Jahren, nachdem er bei Apple wieder war, der King war, das Produkt, was im Prinzip seine nächste Karriere begründet hat, nämlich der schön bunte iMac, an den wir uns noch erinnern. Jetzt muss man sich vorstellen, dass das Ganze Backstage spielt in irgendwelchen Büros, manchmal auch nur auf Toiletten oder in irgendwelchen Ruheräumen, und dreht sich eigentlich um 3 Dinge. Einmal um das Verhältnis zu seiner Marketingchefin, Susanna Hoffman, von Kate Winslet, toll gespielt, die im Prinzip sowas ist wie Steve Jobs Gewissen, was er also anscheinend laut Film nicht in sich trägt, sondern externalisieren muss über diese Frau. Dann geht's um seine Ex-Freundin und seine uneheliche Tochter. Und dann gibt's noch so ein drittes Thema, die Kollegen. Ja, und die werden dann dargestellt durch John Scully, das ist der Vorstandsvorsitzende, mit dem er sich gerieben hat, und Steve Wozniak, der Woz, der mit ihm gemeinsam in der Garage sozusagen den Grundstein für alles gelegt hat. Das passiert.
Also es sind 3-mal diese Geschichten. Es sind immer so etwa 30 Minuten, bevor es dann losgeht. Und wichtig ist auch noch zu wissen, dass der extrem pünktlich war. Also dieser Zeitdruck, der jetzt entsteht im Film, weil er ganz pünktlich anfangen will und diesen 30 Minuten alles abarbeiten muss. Daniel, gibt dem Film ja einen enormen Drive. Heißt das aber, dass Leute, die vielleicht gar nicht so viel über ihn wissen wie du, dann in diesen jeweils 30 Minuten genug erfahren?
Also das ist eine total spannende Frage. Ich glaube, es geht gar nicht so sehr, ob man genug erfährt. Es geht eigentlich darum, was man erfährt. Also ich bin großer Freund sowohl vom Regisseur Danny Boyle als auch von Aaron Sorkin. Das ist wirklich ein toller Autor. Ja. Und als ich gelesen habe darüber, was das für eine Struktur ist, habe ich gedacht, das muss ja so interessant sein. Ich muss so viel endlich über Steve Jobs erfahren, über das, was in dem Mann tobt, wie noch nie. Und ich erfahre eigentlich immer das Gleiche. Mhm. Also er ist den ganzen Film über, und der spielt ja über 15, 20 Jahre sozusagen in dem Leben von Steve Jobs, ist er immer gleich. Er ist immer ein Genie, er hat immer einen geheimen Plan, aber er ist eigentlich immer doof zu den Menschen, er hat nie einen Draht zu denen, er versteht gar nicht, was die von ihm wollen. Das ist ganz spannend, wenn man harte, heftige, oft auch lustige Dialoge mag. Also man muss wirklich sagen, 2 Stunden Stunden ist dieser Film Talking Heads. Leute unterhalten sich. Wenn es mal eine Rückblende gibt über eine schicksalsschwere Szene, ist die Rückblende dann auch ein Gespräch am Vorstandstisch oder in einem Restaurant. Und die Dialoge sind klasse. Ich habe nur so ein bisschen das Gefühl, dass egal, ob es jetzt der echte Steve Jobs ist oder ein ausgedachter Steve Jobs, dass der doch sehr eindimensional ist.
Also ich gebe dir völlig recht, die Dialoge sind unglaublich. Also man hört so ganz zu, es ist so geschliffen, das ist absolut perfekt. Auf der anderen Seite ging es mir anders als dir, vielleicht weil ich auch nicht so viel über den weiß.
Kann sein.
Ich dachte, das ist eine interessante Balance immer zwischen Heldenverehrung, Vergötterung dieses Mannes und gleichzeitig wird er auch demontiert und man fragt sich immer wieder, was für ein Charakterschwein war das einfach? Und dann mag man ihn in der nächsten Minute wieder, weil er so ein Überfliegergenie ist. Klar. Also ich finde, diese Ambivalenz ist im Film schon drin.
Ich finde die Ambivalenz auch ganz gut zu sehen. Es geht, glaube ich, um eine Frage. Je nachdem, wie man die für sich beantwortet, mag man den Film über nicht. Also der echte Steve Wozniak, der nun wirklich Steve Jobs gut kannte, der hat gesagt, nichts, was in diesem Film passiert, war so. Nichts. Es gibt nicht eine Sache, die irgendwie gestimmt hat, aber ich fand's cool, weil es ein geiler Film war, der auf einem super hohen Niveau gemacht war. Der Film war eigentlich auf so einem Niveau gemacht, wie Steve Jobs Computer gemacht hat. Jetzt hast du gesagt, es ist ein Biopic und klar, es heißt Steve Jobs. Es ist auch nochmal von dieser Biografie, die ja sowieso nicht so wahnsinnig tiefschürfend ist, sagen wir mal, wo auch viele sagen, da wurde zu viel ausgeblendet eigentlich von Steve Jobs. Selbst der wird es nicht gerecht. Man muss sagen, man hätte schönere Erklärungen, die auch einfach Sinn finden können, warum Steve Jobs so war. Also zum Beispiel im Film spielt es eine große Rolle, er war ja adoptiert, deswegen musste er das immer irgendwie jemand beweisen. Die Leute, die ihn kennen, sagen, er war zwar adoptiert, aber die Eltern haben, weil sie ihn adoptiert haben, ihm alles in den Hintern geschoben. Er war total verwöhnt. Niemand hat ihm zu Hause hier widersprochen. Und genau deshalb war er so. Nicht, weil ihm was gefehlt hat, sondern weil er eigentlich schon von Anfang an ein zu großes Ego hatte. Man weiß ja, dass der echte Steve sich im Laufe seines Lebens sehr verändert hat. Übrigens, das ist für diese Sendung, glaube ich, ein guter Hinweis, durch seine Arbeit bei Pixar und mit den großartigen Leuten von Pixar, von John Lasseter, dem Chef von Pixar, hat er gelernt, wie man mit Menschen auch nett umgehen kann und trotzdem was erreichen. Und er war also am Ende seines Lebens viel milder. Und das hätte ich ein bisschen lieber gesehen, ehrlich gesagt, als einen Menschen, der zwar spannend ist, aber sich überhaupt nicht verändert, egal was in seinem Leben passiert.
Letztes Wort noch zur Hauptfigur. Wir haben ja also Michael Fassbender, einer der besten Schauspieler derzeit überhaupt. Hat keinerlei Ähnlichkeit, finde ich, mit Steve Jobs.
Stimmt.
Hat dich das gestört? Hast du es irgendwann vergessen?
Überhaupt nicht. Ich fand die gesamte Cast, auch die Nebendarsteller, absolut großartig. Wenn es eine echte Vorlage gab, die man kannte, von der es also Bilder gab, haben sich alle total gut in die Reihen gearbeitet. Ich habe nach 3 Minuten auch vergessen, dass Fassbenders Gesicht überhaupt nicht zu Steve Jobs passt. Auch seine Figur nicht. Also in der Zeit, in der der Film spielt, war Steve Jobs ja total mopsig. Fassbender ist da total gärtenschlank. Aber das war mir egal. Also als Charakterdarsteller ist das wirklich toll. Es ist eine Studie in guter Schauspielkunst und gutem Drehbuch. Vielleicht mit einem nicht ganz so tollen Inhalt.
Ich finde es völlig richtig, dass ein Mann, der so ambivalent war, auch einen ambivalenten Eindruck im Kino bei dir hinterlassen hat, bei dem Film Steve Jobs. Daniel, herzlichen Dank für die Gastkritik.
Danke dir.
Radio 1, 12 Uhr mittags, das Filmmagazin. Gerade also hatten wir das Biopic, nennen wir es doch mal so, über Steve Jobs. Eben ein ganz ungewöhnlicher Zugriff auf diese Biografie. Jetzt und damit hallo und herzlich willkommen, liebe Anke. Anke Lebig ist da.
Hallo, lieber Knut.
Wollen wir über einen Film reden, den man auch nicht einfach so Biopic nennen kann, obwohl eben auch die Figur, die da im Mittelpunkt steht, eine reale Figur ist, und zwar eines der großen Genies der Filmgeschichte, Sergei Eisenstein. Wir erleben ihn in dem Film Eisenstein in Guanajuato. Das ist ein Film, Anke, der lief schon auf der Berlinale im Wettbewerb von Peter Greenaway, war dieses Werk, und da wusste man ja schon, Anke, das wird jetzt nicht so eine ganz normale Station-Dramaturgie, eben die berühmten, wichtigen Filme, sondern es war schon irgendwie klar, dass das eben auch so eine Art schräge Vision werden wird, Anke. Und vielleicht erklärst du uns erstmal, in welcher Situation wir eben Eisenstein, das russische Filmgenie, kennenlernen.
Ja, das ist 1931 und Eisenstein war da wirklich so der gefeierte Weltregisseur. Hollywood hat an seiner Tür angeklopft. Er kannte alle intellektuellen Geistesgrößen seiner Zeit. Und er ist eben nach Mexiko gefahren, um seinen Film Que Viva Mexico, es lebe Mexiko, zu drehen. Und Peter Greenaway hält davon 10 Tage fest. Und das sind ganz interessante 10 Tage im Leben von Eisenstein, weil sie so einen Wendepunkt markieren. Weil er wurde auf einmal mit einer anderen Kultur in Mexiko konfrontiert, mit einer sinnesfrohen Kultur, mit heidnischen Symbolen, mit anderen Todesritualen. Das hat ihn unheimlich beeinflusst, hat seinen Blick aufs Leben verändert und gleichzeitig hat er eben auch dort seine eigene Homosexualität entdeckt.
Und wir sind dabei, also auch bei der ganz buchstäblich Entjungferung zum Beispiel, also Peter Greenaway ist da nicht zimperlich. Wie fandest du diese Szenen übrigens, die ja bei der Berlinale auch heftig diskutiert wurden, weil da geht es ihm richtig deutlich zur Sache?
Ja, ich fand die unheimlich lustig und auch markant, weil am Ende wird ja auch noch eine Flagge gesetzt, weil es ist ja tatsächlich so, dass er mit seinem eigenen Körper auch ein ganz Also er entdeckt seinen eigenen Körper und er wird dadurch ja auch ein ganz anderer Künstler. Und das hält ja Peter Greenaway auch fest. Ich meine, vorher mit seinen Filmen wie Panzerkreuzer Potemkin war er eher ein Konzeptkünstler. Und durch seine Reise in Mexiko hat er auf einmal eben die eher menschliche Perspektive eingenommen, auch das Seelenbefinden von Protagonisten in seinen Filmen eingebaut, wie Ivan der Schreckliche. Und deshalb finde ich das eigentlich ganz gut, dass Greenaway das so explizit in einer Sexszene zeigt. Also ich meine, noch sinnlicher kann man doch eigentlich einen Wandel im Denken gar nicht auf die Leinwand bringen.
Also sinnlich ist auf jeden Fall das richtige Stichwort für diesen ganzen Film, nicht? Der sehr bunt ist, sehr lebendig, auch überbordend, lustvoll, Anke. Und trotzdem, ich gebe auch zu, dass sie anfangs etwas irritiert war, weil eben Eisenstein auch für mich so eine Ikone ist, vielleicht viel zu sehr. Insofern ist der Film entkrampfend, aber ich dachte manchmal, müsste man nicht doch etwas mehr vom Werk dieses Mannes irgendwie verstehen, müsste man ihn nicht auch politischer auffassen?
Ja, dieses Unwohlsein hatte ich auch, da gebe ich dir völlig recht. Also gerade am Anfang dachte ich, war der wirklich so ein Dödel, der Eisenstein? Aber da finde ich, macht es doch dann Greenaway ganz interessant, weil er variiert und zitiert ja eigentlich das filmische Schaffen von Eisenstein schon. Du hast ja diese dramatisierende Montage zu Beginn. Und da stilisiert sich ja quasi Eisenstein selbst. Und er hat sich ja damals auch wirklich als der größte Filmemacher gefühlt und war ja auch so ein bisschen größenwahnsinnig. Das ist ja auch alles drin. Und es ist doch auch ganz interessant, dass er dann in der Fremde eigentlich das Stalin-Regime anders anfängt zu reflektieren. Und ich finde, auch dafür findet Greenaway immer ganz gute Bilder. Also wie Eisenstein springt er immer wieder in die Totale. Man hat so einen Überblick. Und dann hängt sich mit Eisensteins Blick ist irgendwo an einem Detail fest. Sei es jetzt irgendwie eine Christenfigur, sei es eine Kirchenglocke. Und dadurch lernen wir ja eigentlich mit Eisensteins Augen auch auf diese Kultur zu blicken. Also ich finde, so exzentrisch und abgefahren der Film auch ist, eigentlich näherte sich irgendwo immer mehr diesem Künstler und Menschen Eisenstein und er ist ja auch ganz akkurat gearbeitet. Also es gab ja immer viele Reiseberichte von Eisenstein. Er ist tatsächlich mit einer halben Bibliothek gereist. Er hat ja auch diese erotischen Zeichnungen gemalt, die dann in dem Film auch eingeblendet werden. Also da ist dann doch Greenaway wirklich sehr präzise. Und was mir letztlich auch gefallen hat, dass er einfach so, Eisenstein hat ja von sich gesagt, ich bin ein Clown mit einem zu großen Kopf und zu großen Händen. Ja, und genau so erleben wir ihn als traurigen Clown, der aber trotzdem einen hellsichtigen Blick auf die Welt hat.
Eisenstein in Guanajuato ist eine Hommage für einen großen Regisseur, Anke, aber es ist auch so etwas wie die Rückkehr eines Regisseurs, nämlich Peter Greenaway meldet sich hier wieder als einer der interessantesten europäischen Regisseure mit seinem neuen Werk. Herzlichen Dank dir, Anke.
Tschüss.
Ein Kerl wie ein Baum, sagt man ja im Falle des Films, über den wir jetzt reden wollen, muss man sagen, ein Kerl wie ein Berg. Und so heißt dieser Film auch Virgin Mountain, also ein jungfräulicher Berg. Das ist die Hauptfigur, die wir da kennen dann in diesem Film. Ein wuchtiger Mann, 150 Kilo etwa, bringt er auf die Waage. Er ist ein sehr einsamer, ein sehr trauriger Mann und eine sehr eindrucksvolle Filmfigur. Virgin Mountain lief auf der Berlinale, gehörte dazu den Publikumslieblingen, ist jetzt endlich im Kino zu sehen. Das neue Werk eines sehr erfolgreichen Regisseurs aus Island. Wir kennen schon Filme von ihm wie Dark Horse oder Neu Abi Neu. Jetzt hat er wieder einen Film in Island gedreht, eben dieses Werk über Fusi, so heißt die Hauptfigur. Und ich freue mich sehr, dass er mal wieder bei uns ist. Dagur Kari. Hi and welcome. Good to have you here again. Hi.
Thank you. Nice to be here.
I met you and the main character, name is Gunnar Jonsson, during the Berlinale, and I was really impressed to stand very close to him because he's amazing. He's so huge and he's like a giant. And I cannot imagine, maybe when you wrote the script and when you thought about that movie, that character, you always saw that actor, because it's difficult to find an actor like that. Also vielleicht war, als du angefangen hast, über diesen Film nachzudenken und darüber zu schreiben und diese Geschichte zu entwickeln, schon dieser Schauspieler, also Gunnar Jonsson, immer schon präsent in deinem Kopf, weil so ein Schauspieler, der 150 Kilo wiegt, den findet man nicht so leicht.
Yeah, that's right. I mean, I wrote the film especially for him.
Er war ziemlich mutig, finde ich. Also der Regisseur, er hat diese Geschichte geschrieben tatsächlich für diesen Schauspieler. Also er hat immer dieses Gesicht vor sich gesehen, immer diese Figur vor sich gesehen, war dann aber auch so ein bisschen ja dumm, sagt er, weil er hat ihr 2 Jahre geschrieben und hat ihm überhaupt nicht Bescheid gesagt. Und dann hat er ihm das Drehbuch schicken wollen und da wurde ihm erstmal klar, der war gerade auf so einer Kreuzfahrt als Koch unterwegs in der Ostsee und ist dann also ganz schwer war es, dann mit ihm in Kontakt zu treten. Er hat es aber geschafft und hat ihm das dann schließlich geschickt und zum Glück hat er akzeptiert. Denn wenn er nicht akzeptiert
akzeptiert hätte, also Gunnar Jonsson, dann hätte dieser Film niemals gedreht werden können. Ohne ihn wäre das überhaupt nicht gegangen. Und er ist eben kein professioneller Schauspieler in dem Sinne, sondern er ist so ein Naturtalent. Und er weiß, dass man ihn mit ganz wenigen Mitteln vor der Kamera einen großen Eindruck erzielen kann, große Emotionen erzeugen kann. Er sagt sowas wie der schwarze Gürtel im Understatement, also im Runterspielen. So ein Typ ist das eben. Und das schafft er in diesem Film wirklich wunderbar. Und vielleicht können wir uns ein wenig die Figur vorstellen, also diesen Fussi. Das ist ja schon erstmal, was man normalerweise Nerd nennen würde oder so ein Freak, so auf den ersten Blick. Nicht das, was er da tut. Das sind so die typischen Dinge, hört Heavy Metal und spielt mit Zinnsoldaten Schlachten nach der Weltgeschichte. Also was ist das für ein Typ? Vielleicht kannst du den mal ein bisschen beschreiben. Maybe we can describe a little bit the character, because on the first side he's a nerd, he's a freak.
I think he's far away from the normal.
Also diese Figur, ja, ist klar, das ist schon erstmal ein merkwürdiger Typ, sagt er, aber irgendwie er hat auch etwas von dem, er ist nicht normal in dem Sinne, aber er ist schon eine Einladung zur Identifikation, weil jeder findet vielleicht doch etwas in ihm, was er kennt, nämlich dieses Gefühl festzustecken im Leben, mal irgendwann überhaupt nicht weiterzukommen, alles ist festgefahren und dann kommt so etwas, es ist Zufall, es ist Schicksal, etwas jedenfalls, was alles verändern kann, also der magische Augenblick im Leben, und das ist auch bei ihm hier so. Und warum ist es denn so wichtig, dass er so eine besondere Figur auch ist? Also er sieht ihn wirklich aus wie so ein Wikinger, irgendwie so riesig groß, gewaltig, er bewegt sich ja auch nur schwer und spricht nur wenig. Also er hat für mich was von so einem Märchenriesen, auch so von Oscar Wilde vielleicht, von dieser Figur. Und der freundet sich ja auch wirklich mit so einem kleinen Kind dann an. So for me, he's like a character in a fairy tale, written by Oscar Wilde, for instance, like the friendship was a little girl and so on. So on the first side, he's also like a fairy tale character, but the film is very realistic. Aber der Film ist ja sehr realistisch.
Yeah, it's also like a thing that I was playing with in the film is how we are like.
Also er spielt mit unserer Bereitschaft, sehr schnell Menschen zu beurteilen. Sehr schnell machen wir uns ein Bild, beurteilen Menschen, wie auch hier in diesem Fall. Also das ist, wenn man ihn so sieht, Oberfläche betrachtet, eben 2 Meter Mann, 150 Kilo schwer, trägt Armeeklamotten, hat diesen Pferdeschwanz und man hat so das Gefühl, dass man sofort weiß, was das für ein Typ ist. Aber ihm geht es gerade darum, in dem Film mal hinter so eine Figur zu schauen, hinter die Kulissen zu schauen. Und dann trifft man plötzlich auf einen ganz großherzigen, warmherzigen, wunderbaren Menschen, der ja auf jede Provokation, auf jede Gemeinheit eben reagiert wie Buddha. Also immer Menschen verzeiht und immer wirklich ein sehr, sehr liebenswerter Charakter ist. Und der lebt ja zu Hause bei seiner Mutter, also unser Fussi, hatte noch niemals eine Frau, kommt dann aber eben durch einen Gutschein, den er da hat, plötzlich zum Tanzkurs und lernt dann eben auch eine Frau kennen, die vielleicht genauso schwierig ist. Und das müssten wir euch auch nochmal erklären. Diese ganz zarte Liebe, die sich dann entwickelt, hat vielleicht etwas damit zu tun, dass beide so Außenseiter sind. Das sind ja Figuren, die dir auch sehr nahe sind, auch in anderen Filmen von dir. And then we have that kind of a very, very smooth love affair, love story, the dance club. Maybe it is something like a love affair, but the basis is probably that both of them are lonely and they're outsiders. And I know from other movies that you made that you really like that kind of character.
Yeah, I mean, I never think of my characters as being outsiders. Mm-hmm. This is something that like journalists keep pointing out.
Sagt man es oft, und Journalisten machen das, dass er Außenseiter so liebt, aber er sieht das gar nicht so. Das stimmt vielleicht sogar, aber er kalkuliert das überhaupt nicht, sondern ihm geht es eigentlich immer wirklich um eine Beziehung zu den Figuren, zu ganz bestimmten Figuren, die nicht perfekt sind, weil Perfektion langweilt ihn. Das ist völlig uninteressant. Interessant ist das nicht perfekt, das nicht vollkommene. Wie bei Superman sagt immer als Beispiel, solange der fliegt und Heldentaten vollbringt, ist er völlig uninteressant, hat er keinerlei Beziehung dazu. Aber als er mitbekommen hat, dass der auch einen Job hat, dass er Journalist ist, in so einer Zeitung da arbeitet und so, da plötzlich wird er interessant. Der Held ist überhaupt nicht interessant. Interessant ist das Unvollkommene, das Realistische, das Menschliche. Und das wird in diesem Film beschworen in Virgin Mountain. Wir lernen jetzt den Virgin Mountain im Kino kennen. Gunnar Jonsson spielt ihn und wird sich in die Herzen auch des deutschen Publikums hineinspielen. Und zwar mit ganz geringen, mit ganz unauffälligen Mitteln. Der neue Film von Dagur Kari. Wir hören jetzt auch gleich Musik aus diesem Film. Und zwar ist das wie immer deine Band. It's your band, Slow Blow. What are you doing in that band? Playing the guitar, singing?
We're only two people in the band. It's me and my friend Otto Jonsson, and it's like a duet, and I mean, we started as a pop group, basically. And we have released some albums, you know, with pop songs, but for the last 10 years or so, we have only been doing music for films, and mostly my films, but also a couple of other projects. So I think, I feel like, you know, the pop music career is kind of over for me and doesn't interest me at all. But to make music is really important for me. And maybe the part of filmmaking that I enjoy the most is is making the music for the film, because it's kind of like a nice dessert after a great meal, you know, because when you make the music for the film, you know, everything is in place, everything is there, but you still have the possibility of enhancing some emotions and I enjoyed it a lot.
Also die Band, Slow Blow, das ist eigentlich gar keine Band, das ist ein Duo, also zusammen mit einem Kumpel machte diese Alben, haben erstmal angefangen als Pop-Duo und haben wirklich so Pop-Alben aufgenommen, aber in den letzten Jahren war das eigentlich nur noch ein Projekt ausschließlich für seine Filme und auch für ein paar andere Filme von Kollegen, also da haben sie die Filmmusik gemacht und das mag er sehr, sieht sich nicht mehr als Popkünstler, sondern eben als Filmmusikkünstler und er sagt, die Filmmusik zu machen ist dann sowas wie das Dessert nach dem Hauptgang, also man kann nochmal dran arbeiten, man kann Emotionen hinzufügen und so funktioniert das eben auch hier bei diesem Film. Das Album heißt auch einfach Slow Blow und da gibt es dieses wunderschöne Stück drauf, nämlich den Slow Blow Bossa Nova, den man im Film eben auch hört und das ist, finde ich, auch ein wunderschönes Stück, was eben so die Melancholie des Films aufgreift und auch diese Figur, finde ich, aufgreift und das kann eben auch nur ein langsamer Bossa Nova sein. So, thank you very much, Dagur Kari war bei uns. Fussi bzw. Virgin Mountain ist jetzt bei uns im Kino zu sehen und wir hören daraus jetzt gleich Musik. Thank you so much.
Thank you.
Es geht in dem folgenden Film um eine Männerfreundschaft, eine tiefe, eine innige Freundschaft, aber auch eine zerstörerische Freundschaft, wie es ja manchmal so ist, wenn man sich gegenseitig belagert, beherrscht. In diesem Falle ist es auch eine allegorische Freundschaft. Das klingt jetzt vielleicht rätselhafter, als es dann ist. Wenn ich sage, wie diese beiden Freunde im Film heißen, wird, glaube ich, schon klar, was für ein Verhältnis die miteinander eingehen. Und zwar schon seit vielen, vielen Jahren. Tobias und Flasche, das sind die beiden Freunde. Und Flasche ist eben die Flasche, ist der ständige Alkoholzufluss, der in diesem Film wichtig ist für die Figur und die Figur beherrscht. Tobias also. Alki Alki heißt dieser Film, eben eine Tragikomödie über ein sehr ernsthaftes Thema, das aber hier doch mit einer gewissen Heiterkeit behandelt wird. Ich freue mich erstmal sehr, dass der Schöpfer dieses Films mal wieder bei uns ist, nämlich Axel Ranisch. Hallo, herzlich willkommen.
Ich freue mich erst, hallo.
Und du hast für diesen Film wieder so ein Traumduo zusammengebracht, die eben auch schon anderen Filmen von dir eben sich wunderbar ergänzen, aber in so einer Konstellation haben wir die beiden noch nicht gesehen, die beiden dicken Mädchen. Und damit herzlich willkommen Heiko Pinkowski und Peter Trabner. Schön, dass ihr da seid. Hallo, hallo.
Hallo.
Hallo, hallo.
Und wenn ich schon ein wenig beschrieben habe, wie das Verhältnis der beiden ist, ich brauchte im Film dann auch schon eine Weile, bis ich das so richtig verstanden habe. Weil anfangs dachte ich mir, die sind ja beide physisch da, die sind ständig zusammen, dachte ich mir tatsächlich, das sind eben so Buddies, richtige Kumpels. Und ich glaube, es ist für den Film auch wichtig, dass man es schon auch glauben kann, dass es physische Gestalten sind, die irgendwie miteinander umgehen und dann irgendwann mal begreift, es ist eine Allegorie. Du zum Beispiel, Peter, bist ja letztlich eine Erfindung. Eine Projektion.
Ich bin quasi die Sucht von Tobias, ja, der ihn gern mal überredet, abends wegzugehen, mal zwischendurch was zu trinken oder mal eine Praline zu naschen, wenn der Stress größer wird, da mal hinzulangen.
Schon morgens mal, ne? Wenn es unangenehm wird auf Arbeit oder mit den Kindern zu Hause, immer mal so ein kleines...
Genau. Also wenn die Ausnüchterungsphasen kommen, dass man da dann auch schon gleich wieder nachschenkt.
Letztendlich ist er aber ja auch ein Teil von Tobias. Ja. Also Tobias setzt sich eigentlich zusammen aus Flasche und Tobias und das wird dann eigentlich eine Figur, wenn man das zusammennimmt.
Tobias ist erfolgloser Architekt. Ich wäre natürlich gerne viel lieber die Sucht von einem Rockstar gewesen oder von einem verrückten Maler. Oder
der wäre dann jetzt auch erfolglos.
Ja, so. Richtig. Also das große Problem an Flasche ist ja eigentlich, dass er Tobias auch zu gerne hat, also in diesem Film. Ja, es gibt ja sehr erfolgreiche Süchte. Ja, es gibt welche, die schaffen ihre, nennen wir mal Tobias, einen Klienten. Also es gibt ja Süchte, die kriegen ihren Klienten schon mit 18 klein so. Und Flasche ist halt ein langer Begleiter von Tobias und er mag ihn auch. Und ich glaube, das ist sein großes Problem, weil er hat es zugelassen, dass Tobias eine Familie gründet. Ja, drei Kinder, hat eine wunderbare Frau, einen Job. Das ist eigentlich, ist Flasche keine erfolgreiche Sucht. So.
Insofern muss man sagen, Heiko, ein wichtiger Punkt, dass ja auch deine Figur, also der Tobias, lange versucht, diese Normalität aufrechtzuerhalten, was ich denke nicht untypisch ist für den Süchtigen, dass er eben lange auch vor sich selbst versucht, das zu verleugnen und zu sagen, es geht ja, du hast drei tolle Kinder, übrigens deine eigenen Kinder im Film, deine echten. Nicht? Also ist das für Tobias so eine Kraftanstrengung? Er geht ja auch noch zur Arbeit.
Letztendlich wissen es die anderen ja immer viel eher als man selbst. Man selbst braucht ja eigentlich noch viel, viel länger, um sich einzugestehen, dass man tatsächlich mit der Sucht, mit Flasche ein Problem hat. Und das ist ja hier auch bei Tobias der Fall, der ja ewig braucht, bis er dann wirklich endlich eine Diagnose kriegt, die ihm bescheinigt, das ist hier wirklich, wir sind ja schon ganz unten.
Was hat dich eigentlich daran so gefesselt, Axel, an so einer Geschichte, also von einem Alkoholiker zu erzählen, in der für dich so typischen Art, also auch durchaus mit Witz?
Peter wollte halt unbedingt eine Alkoholiker-Story machen. Ja? Mhm. Peter kam in Hof 2011 nach der Premiere von Dicke Mädchen, die euphorisch war, kam Peter zu mir und sagte, und als nächstes drehen wir eine Alkoholiker-Geschichte. Und ich habe erstmal gedacht, nee, das ist also nicht so richtig meins, so eine nur abwärtsgehende Dramaturgie, weil eine Alkoholiker-Story bringt das halt mit sich. Irgendwie brauche ich ein Augenzwinkern, ich brauche einen Kniff, irgendwas. Und es war ein paar Wochen später und wir saßen im Auto und kamen von einem anderen Filmfestival zurück nach Berlin gefahren. Wir saßen zu dritt drin, Peter, Heiko, ich. Und Peter sagte, nochmal zu dem Alkoholiker-Ding. Was wäre denn, wenn die Sucht echt wäre, eine Person, ein Mensch? Und da, bam, da hat das so Klick gemacht und es war richtig geil. Wir saßen dann noch 6 Stunden im Auto und haben die ganze Zeit über nichts anderes geredet, weil das so eine unglaubliche Idee war, dass ich wusste, so können wir es machen. Und so können wir auch eine Abwärtsdramaturgie erzählen, in der man auch Spaß haben kann, weil die beiden sind einfach ein Buddy-Team. So. Ja, das ist ein Buddy-Movie.
Und insofern, neben diesem Buddy-Element gibt es aber auch noch ein anderes, finde ich, Peter, nämlich deine Figur hat auch was von Mephisto. Also er ist die Kraft, die irgendwie alles kaputt macht, was Negierendes. Und er hat manchmal auch so einen diabolischen Blick. Dann doch, wenn er merkt, die Situation entgleitet ihm vielleicht, dann scheint er zu überlegen, wie kriege ich das jetzt wieder hin, dass er mir treu bleibt.
Am Anfang ja eine gute Zeit, die sie noch miteinander haben und da ist die Nähe wirklich schön und dann ist es ja auch gut, aber in dem Moment, wo Tobias merkt, es kippt oder auch Heiko als Schauspieler, dass da ein Abstand her soll und dann hing aber Peter, er ist natürlich immer in der Aura von allem, was er ja muss als die Sucht und da habe ich nochmal viel über Sucht auch begriffen, dass wie nah die einem sitzt und wie sehr man die eigentlich loswerden will und das gar nicht im Griff mehr hat, weil sie sich verselbstständigt hat.
Ja, oder eben auch bei den Dreharbeiten, dass ich halt auch gemerkt habe, dass was ich in der Figur mit ihm machen muss oder worauf das halt hinläuft, das ist halt nach ein paar Tagen ist ganz, ganz, wirklich ganz angenehm, dass man etwas mit jemandem macht, aber das ist dann wirklich auf jeder Szene bist du und ist quasi wie Tanz und du latscht aber dem anderen und der dir dann auch ständig auf den Füßen rum. Also dann wird's halt schon, dann wird's wirklich eng.
Buchstäblich wird's eng, wobei wir nochmal sagen müssen, alle anderen sehen ihn ja nicht. Also ja, diese Figur existiert ja eben nur für Tobias. Ja, ja. Die Sucht ist nur für ihn da.
Wir haben ja das Buch zusammen geschrieben und wir hatten immer wieder auch die Tendenzen zu sagen irgendwie, Flasche ist mal weg oder Flasche kommt nach Jahren wieder in das Leben von Tobias. Es stimmt nicht. Wenn du einmal abhängig bist, dann ist der nicht weg. Der ist einfach nicht weg. Der ist immer da. So, vielleicht ist er mal nicht so nervig oder vielleicht ist er mal nicht, vielleicht mal in einer beobachtenden Position, aber er ist immer da. Und wenn der Moment kommt, wo er eingreifen kann, dann nutzt er den. So.
Und er ist vor allen Dingen nicht dann weg, wenn Tobias das möchte, sondern wenn er alleine lässt, um was, eine neue Strategie zu fahren, ist er vielleicht mal weg, ne? Aber nicht... Wenn Tobias möchte, dann ist er eben nah.
Also all diese Elemente natürlich, diese Aufspaltung der Persönlichkeit, die Komik in diesem Film haben ja auch eine verfremdende Wirkung. Nicht? Also damit kann man selber auch als Zuschauer sich auch mal ein bisschen zurücklehnen und eine Distanz finden zu dem, was ja ansonsten auch wirklich sehr bedrückend ist, weil wir nicht vergessen, hier wird ja ein Leben zerstört. Und zu diesen Verfremdungselementen gehört eben auch die Musik. Robert Wistek taucht da wie so ein Brechtstück auf, plötzlich der Sänger, das Licht verändert sich und der singt dann eben.
Ja, war sein Wunsch.
Tolle Idee.
Der hat ja seine Band als Captain Peng und die Tentakel von Delphi. Und diese Band hat die Musik gemacht, von der ich sofort wusste, also ich kannte die Musik halt und wusste, das ist der Soundtrack, so muss der Film klingen. So muss der wirken, ja. So cool, aber rotzig und selbstgemacht. Die haben diese ganzen Küchengeräte als Instrumente, Butzklatz nennen die das. Und genau so butzklatzmäßig muss der Film sein. Und dann habe ich denen die Idee erzählt, die fanden das geil, haben gesagt, okay, wir machen den Soundtrack. Und dann habe ich Robert gefragt, pass auf, wie willst du im Film vorkommen? Und Robert hat gesagt, ich wollte schon immer mal Troubadour sein. Ja, die Szene läuft, sie hält an, ich komme mit meiner Klampfe ins Bild, ein Scheinwerfer geht an, ich singe, besinge die Beziehungen zwischen den Figuren und verlasse das Set wieder und der Film geht weiter.
Kommentiert das Geschehen im gewissen Sinne.
Kommentiert das Geschehen, ja.
Wir hören jetzt Robert Wistek auch, also eben die Tentakel von Delphi mit dem Song, der zum Abspann dann zu hören ist im Film. Pause.
Bei uns zu Gast sind die Schöpfer des Films Alki Alki, nämlich Heiko Pinkowski, Peter Trabner, die beiden Hauptdarsteller, also Tobias und Flasche, sein bester Kumpel, und Axel Ranisch, der Schöpfer dieses Films, der Regisseur des Films. Und wir haben ja schon so gesprochen über die Sucht, über das Verhältnis eben zur Flasche, zu dieser Sucht. Heiko, und es ist, glaube ich, kein Geheimnis inzwischen, dass vieles von dem, was du da erzählst und spielst, eben auch mit dir ganz persönlich zu tun hat. Also, dass du diese Erfahrung, die du da zeigst, durchaus selbst auch durchgemacht hast. Sicherlich nicht 1:1 so, aber doch nah dran.
Ja, also zu mir, ich bin seit 10 Jahren trockener Alkoholiker und natürlich sind da ganz viele Teile von mir in dem Film auch drin, die ich auch so erlebt habe, aber es ist durchaus keine Autobiografie, es ist eine Überhöhung dessen, was ich da erlebt habe. Das war ja für mich ganz spannend, das nochmal alles für mich aufzuarbeiten, 10 Jahre später.
Es ist auch immer noch so, ich bin trockener Alkoholiker, wie sagt man so schön, cleaner, genesener Süchtiger. Seit dem 31. August 2002 habe ich nichts mehr konsumiert, außer weißes Mehl und weißen Zucker und zu viel Fernsehen.
Und dass ihr nur beide so ausgerechnet so einen Film macht, also der so eine intime Kenntnisse auch zeigt, ganz eindeutig, war das jetzt eher auch eine Heiterkeit, dass man sagt, Gott, das ist jetzt so lange her, wir können jetzt eben auch so einen Film machen? Oder ist es vielleicht sogar manchmal so ein Gefühl, wir sind wieder zurückgeworfen auf die Situation? Es gibt schon auch krasse Szenen in dem Film, nicht?
Also da waren natürlich ganz viele Sachen, die ich auch so erlebt habe, und sich damit nochmal auseinanderzusetzen, war so beides Chance, aber natürlich auch nochmal wirklich sehr schwer, wieder in diese Zustände zu gehen, und das war schon eine große Erfahrung, der Dreh, das war nochmal...
Ja. Wie war es bei dir, Peter?
Also ich fand diese Feierszenen und diese Tanzszenen mit diesen Jugendlichen, das fand ich halt schon, also es war für mich so ein bisschen grenzwertig, also weil es natürlich auch eine Überhöhung ist und aber so das Alter von den Komparsen, so, das war quasi so mein Alter, wie wo ich so unterwegs war im Prenzlauer Berg, muss ich sagen. So, das war.
Tobias, in dem Film leidet er unter diesem Erfolgsdruck nicht. Also der Architekt hat auch einen Chef, der nun endlich mal von ihm was verlangt. Und ich könnte mir vorstellen, das hat vielleicht auch wieder was zu tun mit der Situation des Schauspielers, der ja auch immer irgendwie unter Beobachtung steht, wo auch mal so ein Druck da ist. Und ich weiß es bei dir, Peter, ist es, glaube ich, ähnlich. Also auch bei Heiko, ihr habt doch lange gekämpft, bis ihr nun doch bekannt geworden seid und Erfolg hattet. Also vielleicht gibt es da sogar auch in dem Punkt eine Ähnlichkeit, nicht? Diese Ängste, die da waren.
Natürlich ist das auch mit dem Druck und der Erfolgslosigkeit umzugehen als Schauspieler. Das war natürlich, ich habe mich mal nicht an gesehen gefühlt, so an wie ich mich sehe von außen. Und das hat natürlich schon dazu geführt, dass ich lange echt frustriert war über das, was ich gemacht habe. Und das hat sich Gott sei Dank jetzt geändert. Aber das war lange Zeit so mein vorbeherrschendes Gefühl. Und natürlich habe ich das abgetötet mit Alkohol. Und da war ich eben jemand anders. Da war ich eben der, der in dem Club Party gemacht hat und hatte meine Anerkennung dort. Ja.
War das bei dir ein ähnlicher Mechanismus damals?
Na, ich glaube, ich wollte nicht der sein. Also das hat sich so ein bisschen bei mir in der Langzeittherapie, die ich dadurch erlebt habe. Ich war 3 Monate in Oberstdorf, hat sich das so rausgestellt, der ich früher sozusagen als Kind war. Oder ich wollte vielleicht irgendwie meine Kindheit eher vergessen, oder die war nicht ganz so günstig.
Ernsthafte Themen und ein ernsthafter Hintergrund für die ganze Sache. Ja. Also du bist jetzt auch ganz ruhig geworden und hast intensiv zugehört. Das musstest du ja im Film darstellen, einerseits auch die Härte, aber auf der anderen Seite gibt es eben auch die für dich so typische Komik in diesem Film. Und ich könnte mir denken, dass man da vielleicht sogar eher zögert als sonst.
Man kriegt den Balanceakt deshalb relativ gut hin, weil wir schon ziemlich chronologisch drehen. Also wir kriegen ja die Geschichte mit. So, es gibt diesmal so ein paar Stellen, die wir nicht ganz chronologisch drehen konnten, aber ansonsten erlebt jeder die Geschichte von Anfang A bis Ende Z, und dadurch saust man auch mit seinen Figuren bergab und hat nachher auch Freude, wenn man wieder ein bisschen hochkommt, ja. Das ist ja was man sonst in einem unchronologischen Dreh nicht so mitkriegt, und ich glaube, dass wir deshalb auch diesen Balanceakt so hinkriegen.
Was ganz wichtig ist im Film, und das wollen wir nicht vergessen, ist ja zu zeigen auch, also ich habe so empfunden, ohne dass das jetzt so wie so ein Lehrfilm ist gegen Alkoholismus, aber wo der Halt ist, wo die Stärke ist, und dann müssen wir endlich jetzt mal Christina Grosse erwähnen, eben als die Ehefrau von Tobias, die das ja mit so einer Liebe und Würde spielt und auch mit dem ständigen Versuch eben an deiner Seite zu sein, auch die Kinder übrigens, und du bist eine Gefährdung, du bist eine öffentliche Gefahr in diesem Film für alle Beteiligten. Ist das auch ein wichtiges Element? Ich denke auch in der Erfahrung, dass man so jemand hat, dass so jemand da ist, der dann eben den Halt gibt?
Ja, das ist ja eine ganz schwierige Position, weil man ist ja letztendlich co-abhängig. Deckt man das zu lange, dauert es eben noch länger, bis es dann wirklich zur Erkenntnis kommt. Konfrontiert man zu stark, riskiert man natürlich auch, dass der andere geht und sagt, lass mich in Ruhe. Also diesen Balanceakt hinzukriegen, alles zusammenzuhalten und trotzdem langsam ihm zu zeigen, es geht nicht mehr weiter, so wie es ist, das hat sie wunderbar gespielt, finde ich. Ja.
In unserer ersten Fassung, Treatment-Fassung, wir schreiben ja keine Drehbücher, ja. Wir schreiben immer so Handlungsabläufe, den haben wir Christina zu lesen gegeben und da war sie noch, war die Figur der Annika stärker, oder was heißt, ich will nicht sagen stärker, sondern sie war moralischer und dem Tobias ein größerer Widerpart. Ja? Sie hat halt schneller gesagt, irgendwie jetzt reiß dich mal zusammen und so geht's nicht und so weiter und so fort. Und hat Christina gesagt, nee, ich möchte mehr die Co-Abhängigkeit spielen. Ich möchte meinen Mann verteidigen.
Co-Abhängigkeit heißt, man ist nicht selbst abhängig, aber man ist abhängig von demjenigen, der abhängig
natürlich.
Ist.
Natürlich. Und man schützt ihn und lügt dabei, ja, wenn man ja nach außen hin so tut, als ob alles in Ordnung wäre. Und sie hat ja extrem viel zu verlieren. Sie hat eine Familie mit 3 Kindern. Da gibst du den Mann nicht einfach so schnell auf und dann treibst du das Spiel eigentlich ein Stück länger, als es gesund für alle ist. Und genau das wollte sie spielen. Das fand ich ganz stark von ihr, dass sie das gesagt hat.
Dann noch ein letztes Wort. Es ist ja ein Film zum einen über Alkoholismus, aber eben auch generell über Süchte, nicht? Also dann nachher in der Kurklinik, da gibt's auch noch andere Süchte, Sexsucht, Spielsucht, Tablettensucht, werden auch teilweise sehr ironisch gebrochen. Aber ist das auch so ein Versuch, so etwas zu erzählen, auch mit dieser Heiterkeit, mit diesen komödiantischen Elementen, was dann vielleicht doch eher Mut macht, also wenn man rausgeht aus dem Film, dass man eben doch so ein Gefühl hat, es ist zu überwinden, unbedingt. Auch wenn man so einen starken Buddy hat, wie Flasche?
Also ich hoffe, dass man mit Hoffnung aus dem Film geht. Das war so, glaube ich, das, was wir wollten.
Das wäre, alles andere wäre fatal, finde ich. Also, weil auch als für mich jetzt als trockener Alkoholiker ist das Leben durchaus lustig. Und wenn uns das nicht gelingt zu zeigen, wäre das schade.
Ja. Insofern verlässt man mit lachenden Augen diesen Film Alki Alki, ein Film von Heiko Pinkowski, Peter Trabner und Axel Ranisch, der eben zeigt, wie die Welt, die Wahrnehmung der Welt total verrutschen kann durch eine Sucht, dass also Dinge real werden, die tatsächlich nicht real sind, die nur im Kopf stattfinden, aber eben auch zeigt, wie man sich in so einer Welt den doch auch wieder befreien kann, wie man rauskommt aus diesem tiefen Loch, das dieser Film auch zeigt. Bedanke mich sehr herzlich. Alki Alki, jetzt im Kino.
Wir bedanken uns.
Wir wollen jetzt über einen Film reden, der sich ganz einlässt auf eine Biografie, auf einen Menschen und diesen Menschen sehr zu Recht würdigt, in den Mittelpunkt stellt. Und obwohl dieser Film ja so bedrückende Bilder auch hat und bedrückende Geschichten erzählt, verlässt man das Kino ganz optimistisch und hat das Gefühl, auch mit kleinen Schritten kann man etwas bewegen. Es ist irgendwas machbar in dieser Welt. Wir sind nicht umsonst da, wir können etwas bewegen. Und das ist, glaube ich, genau auch die Botschaft, die dieser Mann vermitteln will. Sein Name ist Benjamin Ferenc. Er ist ein faszinierender Jurist. Er hat eine großartige Biografie und diese Biografie wird erzählt in dem Film A Man Can Make a Difference. Also ein Mensch kann eben einen Unterschied ausmachen, kann etwas bewegen. Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ola-Britt Horn hat diesen Film gemacht über Benjamin Ferenc. Schön, dass du da bist. Hallo.
Hallo.
Ola-Britt, heute ist er 95 und man muss sich das immer wie auch vergegenwärtigen, dieses Alter, aber was merkt man im Film ja gar nicht. Ein Mann, der eben als ungarischer Jude dann mit seinen Eltern ausgewandert ist in die USA, zurückkehrte nach Europa in der Uniform der amerikanischen Armee und dann eben mit 27 diesen ja wirklich auch sehr belastenden, verantwortungsvollen Auftrag bekam, Chefankläger zu sein bei diesen Einsatzgruppenprozessen, die ja direkt dann wirklich mit den Mördern unmittelbar zu tun hatten. Wie kam es eigentlich dazu? In dem Film kann man es ganz gut nachvollziehen, dass dieser blutjunge, unerfahrene Mann eine so wichtige Aufgabe ausgefüllt hat.
Also man kann fast banal sagen, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Denn der Prozess war gar nicht geplant. Es waren eigentlich nur 11 Nachfolgeprozesse geplant nach dem großen Hauptkriegsverbrecherprozess. Und er war in einer Research Unit, die im Berliner Document Center nach Dokumenten gesucht haben für den großen Nürnberger Prozess. Und da fand ein Kollege, mit dem er zusammen die Recherchen da betrieben hat in den Nazi-Archiven, diese Leitsordner, die sogenannten Ereignismeldungen aus der UdSSR. Und das waren nun ganz bürokratische Listen, wo vollkommen Bürokraten deutsch sozusagen Listen eben erstellt wurden in, sagen wir, Kauna, am so und so vielten wurden so und so viel 1000 erschossen und darunter Juden, Männer, Frauen, Kinder, Kommunisten und so weiter und so weiter. Ben Ferenc sozusagen las diese Ereignismeldung und sagt, das sind ja die Täter, das sind die physischen Massenmörder, ja, das sind nicht die Planer, sondern das sind die Hand am Abzug hatten. Und ist dann eben nach Nürnberg gefahren zum Taylor, der Chefankläger war dieser gesamten 12 Prozesse, und sagt, wie er im Film auch sagt, that's a case,
wir müssen einen Prozess machen, die können nicht davon kommen. Und so kam es dazu. Mhm.
Und das kann man im Film ganz genau nachvollziehen. Und was mich so bewegt hat, ist Ulla Britt, wenn er davon erzählt, jetzt als so alter Mann, nach so langer Zeit, dann hat er nasse Augen, er kann manchmal nicht weitersprechen, wenn er an diese Verbrechen denkt. Und das wundert einen vielleicht sogar, wenn man sich denkt, er müsste doch jetzt vielleicht auch die Distanz der Jahre haben. Oder als Jurist hat er das ja alles aufgearbeitet, aber vielleicht kommt es im Alter sogar noch wieder stärker hervor, dass es ihn so menschlich so sehr betrifft, nach wie vor.
Da hast du völlig recht, es kommt im Alter hervor. Sein Sohn hat mir nämlich erzählt, er war jetzt bei der Premiere in Köln, und sein Sohn hat erzählt, dass er früher ganz sachlich, ganz cool, ganz ruhig über diese Sachen geredet hat, keinerlei Emotionen gezeigt hat, und dass das eigentlich erst seit relativ kurzer Zeit ist, eigentlich typisch für ein posttraumatisches Belastungssyndrom, dass das Jahre, Jahre, manchmal Jahrzehnte braucht, bis das überhaupt nach oben darf, ja, bis man das zulässt. Und offensichtlich ist er in diesem Stadium der Verarbeitung, wo er auch Gefühle zulassen kann und die Erschütterung wirklich immer wieder durchlebt. Da sitzt etwas wahnsinnig tief und das darf jetzt so ein bisschen raus.
Auf der anderen Seite, ich habe am Anfang ja gesagt, man verlässt den Film trotz dieser schrecklichen Dinge, die da auch erzählt werden, ja mit einem optimistischen Gefühl, was er auch will. Ich glaube, das ist das, was er will von uns. Woran liegt das, dass er diesen unbändigen Glauben hat, den Glauben an das Gute sich auch bewahrt hat und dass das Gute sich irgendwie durchsetzt, das Recht durchsetzbar ist?
Zum einen hat er jetzt natürlich diese grandiose Erfahrung gemacht, dass eine jahrzehntelange Arbeit wie der Kampf um den Internationalen Strafgerichtshof Früchte trägt. Das ist etwas ganz Reales. Und dafür hat er wirklich ab den 50er Jahren sein Leben gewidmet. Also kann man wirklich so sagen. Die Erfahrung hat er gemacht. Und es ist natürlich etwas, egal ob der jetzt perfekt funktioniert oder nicht, aber es ist etwas ganz Reales, was die Welt wirklich ein Stück verändert hat. Und aus der Erfahrung schöpft er natürlich auch Kraft. Ja? Oder auch die Geschichte, die er erzählt von der Entschädigung dieser polnischen Frauen, wo es kein Gesetz gab, wo es keine Handhabe gab, wo jeder nur gesagt hat, das kommt überhaupt nicht in Frage und gibt's nicht und geht nicht.
Weil das auch das kommunistische Polen war, genau. Nicht, und da gab es in eisernen Vorhang gar keine Beziehung, genau, zu der Zeit.
Keine Beziehung, ja. Und deswegen auch keine Entschädigung, ja. Und so weiter. Und auch das hat er möglich gemacht. Immer mit anderen, ja, zusammen natürlich, aber in einer sehr, sehr führenden Position. Und das sind so Erfahrungen, die ihn tragen und die ihm sozusagen den Optimismus vermitteln. Ja, es ist, man kann die Welt bewegen. Ja. Ja. Und dazu kommt, glaube ich, auch wirklich ein Humor, den er in sich trägt. Er macht mal hier Scherze, da stockt einem der Atem, ja, wo man denkt, darf man das sagen? Ben darf das sagen und tut es auch. Und ein Teil davon ist aber sicher auch ein Versuch einer Verarbeitung oder einer Distanzgewinnung zu den Traumatisierungen, die er einfach in sich trägt.
Also diesen Kampf für den Internationalen Gerichtshof, den sieht man in deinem Film auch, was das für ein Triumph für ihn war. Er hatte ja da keine Funktion mehr oder so, er war jetzt nicht mehr im Amt, aber es war einfach so, dass die Leute dort auch sehr wohl wussten, wer er ist und was er getan hat eben für dieses so wichtige Instrument. Aber was ich ihm auch noch sagen will, weil du von Humor sprichst, er ist ja auch so eine schwungvolle, mitreißende Persönlichkeit. Also wie hast du ihn erlebt? Er spielt ja auch mit seiner Körpergröße, kann man gar nicht sagen, Größe, er ist 1,50 oder sowas. Nicht? Und wenn er da in Nürnberg damals stand, das hat was sehr Lustiges, wie der 27-Jährige kaum über das Pult schauen kann und so einen Eindruck hinterlässt. Also wie hast du ihn auch persönlich so erlebt, eure Arbeit zusammen?
Ja, ich habe so ganz verschiedene Facetten von ihm kennengelernt. Ich habe kennengelernt eine ganz große Ernsthaftigkeit, eine unglaubliche Offenheit, die mich überrascht hat. Ich wusste nicht, wie weit er sich mir öffnen wird, weil das sind Dinge, über die er sonst eigentlich nie gesprochen hat. Ja, kennengelernt auch als einen natürlich sehr scharfsinnigen Mensch, als einen grandiosen Redner. Also der redet wie gedruckt. Ja, und auch einen Menschen, der viel Empathie hat. Er berührt die Menschen und er ist aber auch ein Berührbarer. Er ist selber sehr berührbar.
Wie bist du auch rausgegangen aus dieser Arbeit? Also gab es auch eine Bereicherung, ein Gefühl, dass man sich verändert in so einer Arbeit mit so jemandem?
Absolut. Das ist ein Geschenk, einem solchen Menschen zu begegnen. Ich empfinde tatsächlich den Film als eine, und den Ben, beide, als eine ungeheure Ermutigung. Wir haben ja alle Zeiten, wo wir uns furchtbar ohnmächtig fühlen und kleinmütig. Und da denke ich, ist der Ben ein gutes Antidot.
Ein Geschenk hast du gerade so treffend gesagt, und dieses Geschenk hast du ja weitergegeben an uns, eben jetzt durch diesen Film A Man Can Make a Difference, ein Film von Ulla-Britt Horn, bei der ich mich sehr herzlich bedanke. Benjamin Ferenc, ein streitbarer Mann, auch ein widersprüchlicher Mann, ein Mann mit kühnen, auch mutigen Thesen. So vergleicht er zum Beispiel die heutige amerikanische Außenpolitik hemmungslos mit dem Dritten Reich und sagt, auch da werden jetzt wieder Vorwände erfunden, wird gelogen, um Kriege zu führen, und er ist ein erbitterter Gegner aller Kriege. Auch das ist eine Botschaft, die er uns vermittelt. Ein Film über Benjamin Ferenc, einer der Männer, die dafür gesorgt haben, dass die Täter doch etwas unruhiger geschlafen haben im vergangenen Jahrhundert. Herzlichen Dank dir.
Bitteschön.
Und dies war's. 12 Uhr Mittag, unser Filmmagazin hier auf Radio 1 am schrecklichen Tag danach, aber doch mit einigen Filmen, die Hoffnung und Mut geben, wie eben der Film über Benjamin Ferrens A Man Can Make a Difference. Mein Name ist Knut Elstermann. Machen Sie es gut. Tschüss.
Kino in Spielfilmlänge gibt's immer samstags von 12 bis 14 Uhr in 12 Uhr mittags, dem Filmmagazin auf Radio 1.